Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Im lang erwarteten dritten Teil des Interviews zwischen Thomas und Buchautor sowie Investor Christian Röhl geht es unter anderem um die spannende Frage, ob passives Investieren überhaupt existiert. Christian fragt auch, wieso er über 100 Aktien in seinem Depot hat, und er teilt seine Meinung zu Gerd Kommer. Viel Spaß bei diesem Podcast.
Ich denke, so ein Punkt, was bei Dividenden vielleicht noch ganz interessant ist, ist so der psychologische Aspekt, weil viele, also was ich so beobachte, wir haben ja super viele Zuschauer, die jetzt erst anfangen mit dem Thema Geldanlage, investieren, langfristiges Anlegen, und sehr viele fühlen sich mehr so zum Thema Dividenden oder ja, mehr zum Thema Dividenden hingezogen als jetzt zum Thema ETF, weil es halt einfach ein bisschen verständlicher ist, also so rein intuitiv. So ein ETF ist halt so, hat schon so einen komischen englischen Namen, und wenn du dann die kryptischen Namen mit UCITS und was auch immer da drin steht anschaust, ist das natürlich weniger intuitiv, als zu sagen, du hast jetzt hier eine Amazon, die verdient Geld und von diesem Geld kriegst du ein bisschen was ab. Wie siehst du so das Thema?
Absolut, absolut. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Argument. Ja? Und da gibt es dann Leute, die sagen, naja, also das ist alles nicht rational und nicht wissenschaftlich und sonst was. Am Ende kann man eine Strategie nur durchhalten, wenn man sich damit wohlfühlt. Und es ist ja auch wichtig, sich gerade in Extremsituationen damit wohlzufühlen.
Wenn wie es jetzt in so einem Corona-Crash.
Genau, wenn es dann diese Bindung an ein Investment erhöht, dass man sagt, hey, ich sehe, was das für Unternehmen sind. Und ich sehe die ja, ich kriege ja weiterhin Pakete von Amazon. Ich nutze ja weiterhin Microsoft, sogar jetzt besonders mit Microsoft Teams in Corona-Zeiten. Ich sehe, dass bei Apple weiter etwas angeboten wird, und ich kann allgemein sehen, okay, da ist immer was. Ich kriege auch von meinem Unternehmen manchmal dann einen Gruß geschickt, nämlich in Form einer Dividende. Dann hilft das sehr, sehr vielen Anlegern, eine Strategie durchzuhalten. Also ich habe das selbst erfahren. Ich habe ja den Erlös meines Unternehmens im Jahr 2007, dann 2008, sukzessive in Aktien investiert, und das war ja 2008 während der Finanzkrise nicht nur so ein kurzes V, wie wir das jetzt gesehen haben, sondern es ging ja einfach erstmal Monat für Monat für Monat runter.
Ein langes Plateau.
Ja, und im Grunde hattest du, ja, also gerade im Jahr 2009 ging es dann schnell wieder nach oben, aber 2008 hattest du die Situation, also das, was du im Monat davor angelegt hattest, war dann gleich wieder 10% weniger wert, ja. Und in so einer Situation ist es natürlich hilfreich, wenn du nach wie vor siehst, hey, die Unternehmen, die leben noch, ja. Und es mag zwar sein, dass die Presse gerade schreibt, alles bricht zusammen, aber du kriegst gerade noch wieder einen Gruß von Colgate Palmolive aufs Konto, und man geht davon aus, dass auch wenn die Welt halbwegs zusammenbricht, wir werden uns weiter in die Zähne putzen, und wenn wir das nicht mehr tun, naja,
dann ist
eh egal, was mit dem Portfolio ist, genau. Das hilft natürlich, ja. Also ich habe das mal genannt, Großwetterlage, monetärer Nieselregen, das ist natürlich ganz angenehm. Das ist der Vorteil dann eines Portfolios, was vielleicht gestreut ist über Einzelwerte. In Einzelwerte zu investieren heißt ja nicht, dass man jetzt Harakiri betreibt und das gesamte Geld in 5 Aktien steckt, sondern man kann ja entsprechend streuen. Man braucht halt nur eine entsprechende Strategie und entsprechende Vorgaben, nach denen man dieses Portfolio managt, weil sonst versumpft es am Ende, und man muss halt Fälle vermeiden, wie eine Royal Dutch, wie eine General Electric, wie eine Deutsche Bank, die vielleicht mal ganz tolle Unternehmen waren, aber die auf dem absteigenden Ast sehen, und sowas werden wir halt auch weiter.
Ich hatte damals 2012 zu Studienbeginn eine Deutsche Bank Aktie gekauft, weil ich in Frankfurt studiert habe und unbedingt auf die Hauptversammlung wollte. Die hat sich, glaube ich, nie erholt seitdem. Also schon sehr beeindruckend.
Gut, über die Hauptversammlung der Deutschen Bank haben natürlich einen gewissen Unterhaltungswert.
Genau.
Und insofern hast du deine Rendite darüber bekommen.
Das stimmt, ja. Und es gab auch irgendeine Kleinigkeit zu essen. Okay, interessant. Wie breit bist du denn gestreut? Also du hast gesagt, auch mit Einzelaktien kann man breit streuen. Wie viele Einzelaktien
also hat in deinem Portfolio? Also ich habe im Portfolio ungefähr 100 Core-Positionen.
Okay.
Ja, das sagen mir Leute, und das ist über viel. Ja, und dann sagen mir Leute, die einen ETF haben mit Investable Markets Universe, mit 2600.
Das ist aber, der ETF ist eine ISIN-Nummer, du hast ja dann 100, und da musstest du deine Recherche betreiben.
Ach, da musste ich, ja, gut, das ist halt, ja, wenn ich also hingegangen wäre und ich hätte bei diesen 100 Unternehmen immer gesagt, ich will jetzt das, und ich analysiere die jetzt durch. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht dieser Aktienanalyst, sondern für mich ist wichtig, etabliertes Geschäftsmodell. Ich gehe jetzt auch nicht in Small Caps oder sowas rein, sondern also wenn
natürlich. So Hello Fresh und so, das sind ja auch keine
Large Caps. Ja, eine Hello Fresh, das ist halt etwas, was für mich kein Core-Portfolio ist. Das ist Venture-Portfolio, das läuft halt nebenher, ja. Das finde ich jetzt einfach interessant. Bei einer Johnson & Johnson, da muss ich mal ganz offen sagen, diese Aktie ist einer der, glaube ich, drei Konzerne, die global noch ein AAA-Rating haben. Das ist ein Unternehmen aus dem Global Titans Index. Ich weiß nicht, wie viele Analysten sich das professionell angucken. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag dieses Unternehmen zu verfolgen in Relation zum Wettbewerb. Soll ich jetzt als Christian Berö sagen, ich muss jetzt nochmal Johnson & Johnson analysieren? Nein. Also ich kann doch bei Johnson & Johnson und bei vielen anderen Unternehmen nur eins machen. Ich kann sagen, okay, was sind die wesentlichen Kennzahlen, die mich interessieren? Bei Johnson & Johnson gehen wir ganz klar auf Dividende, klar auf Cashflow bzw. Gewinn, Historie, Wachstum, Dividendenrendite. Ist das für mich relevant? Ja oder nein? So, wenn es drin ist, habe ich die Aktie im Portfolio. Und zwar so lange, wie Johnson & Johnson in der Lage ist, die Dividenden zu steigern.
Und schaust du dir diese Brokers oder diese Analystenreports, schaust du dir die an?
Nein.
Oder du sagst, das sind Hunderte, die da drüber schreiben?
Nein, die schaue ich mir nicht an, weil das ist eine Kakophonie von Meinungen. Was soll mir das bringen?
Ja. In der Regel sind die aber alle so ein bisschen, also so wie ich das aus dem Bankensegment kenne, dass die alle irgendwie sich so ein bisschen alleinen. Also der eine schreibt so ein bisschen beim anderen ab.
Ja. Das ist genau, deswegen soll ich das machen. Also da ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu schade. Für mich ist doch nur relevant. Ich möchte im Portfolio Gesundheitsassets haben. Ich bin nicht in der Lage, von meinem Verständnis her zu beurteilen, welche Gesundheitsfirmen jetzt besonders gut aufgestellt sind. Ich könnte jetzt nicht sagen, warum zum Beispiel eine Stryker besonders gut sein soll, eine Medtronic eher weniger. Ich kann sagen, also bei einer Stryker sehe ich bestimmte betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Ich kann ihn 5 Minuten erkennen. Die sind großartig und die sprechen dafür, dass sie auch ein resilientes Geschäftsmodell haben in Kombination mit einem entsprechenden Wachstum. Bei einer Medtronic sehe ich eine Marktposition, in Verbindung mit einem Malus, nämlich einer irischen Dividende, das ist überhaupt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja? Aber ich kann auch einfach sagen, hey, wenn ich ein Basisinvestment im Gesundheitssektor haben will, Johnson & Johnson, Medizintechnik, Pharma, Consumer Health, plus noch so Zeugs wie Penatencreme, ja. Ist doch großartig.
Alles abgedeckt. Aus den Krankenhäusern.
Habe ich alles abgedeckt, genau. Krankenhäuser, da bin ich natürlich in Deutschland. Deutschlands einziger Dividendenaristokrat, Fresenius. Eine Aktie, die lange Zeit ein Wachstumshighflyer war, auch entsprechend bewertet wurde. Bis man dann mal gesehen hat, naja, also Wachstum hat natürlich auch eine Kehrseite. Insbesondere dann, wenn es Wachstum durch Übernahmen ist. Es kostet Geld, sprich hohe Schulden, hoher Goodwill, keine gute Kombination. Dazu eine Transaktion, wo man nur mit dem blauen Auge rausgekommen ist, Acorn. Folglich hat man einfach mal was von der Bewertung runtergenommen, die sich mehr oder weniger halbiert hat, weshalb man jetzt da also günstiger einsteigen kann als noch vor 3 Jahren.
Okay. Und du hast ja ursprünglich gesagt, du schaust dir super viele Unternehmen an, aber investierst in verhältnismäßig wenige. Das heißt, wenn wir sagen, du bist in 100 investiert, wie fährst du so auf dem Schirm, den du dir regelmäßig zu Gemüte führst?
Ja, also ich würde schon sagen, ich gucke, dass ich die wesentlichen Entwicklungen im S&P 500 und im Stock 600 verfolge. Okay. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich 1100 Unternehmen komplett zu denen alle Geschäftsberichte lese, aber wir sind ja in der glücklichen Lage, dass man sehr, sehr viel screenen kann nach gewissen Auffälligkeiten, sodass das mit einem sehr überschaubaren Aufbau.
Du hast ja auch einen eigenen Bloomberg-Access, ne? Deine Screenshots.
Machbar ist, ja. Also ich nutze verschiedene Zugänge. Sehr häufig ist einfach, wo sind gerade besondere Bewegungen. Da sieht man dann auch, wo vielleicht kursbewegende News sind, wo es Berichte gab. Also es ist auch für mich jetzt nicht schlimm, wenn ich einen Quartalsbericht eines Unternehmens, das ich im Portfolio habe, erst in 2 Wochen lese. Und für mich als Langfristinvestor geht es ja nicht darum, haben die es denn jetzt geschafft, ihren Umsatz nochmal zu steigern? Aber mich interessiert doch dann zum Beispiel viel mehr, was haben die an neuen Produkten gemacht? Ja, wie geht es da voran? Wie geht es bei Johnson & Johnson mit den Prozessen weiter? Das ist viel interessanter.
Okay. Aber ja, du hast ja gesagt, du bist ja nicht dogmatisch zum Thema Dividenden. Ne? Dividenden war so dein Einstiegsthema.
Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Strategie, eine sehr, sehr, ein sehr wichtiges Instrument, um Qualitätsunternehmen zu identifizieren und um Qualität im Portfolio zu prüfen. Das war es jetzt über mehr als 12 Jahre und an dieser Stelle muss ich natürlich gleichzeitig auch sagen, wir werden am Jahresende mal schauen müssen, was mit den Unternehmen ist, die aufgrund besonderer Ereignisse im Kontext Corona die Dividende dieses Jahr haben ausfallen lassen müssen.
Wie viele waren das? Also von den Aristokraten? Wie viele?
Naja, von den Aristokraten wurde keiner entartet, weil in den, da ist Boeing der einzige, der wirklich ein veritables Problem hat. In den USA ist man durch den Quartalsrhythmus ja sowieso in einer etwas anderen Situation. Da wird sicherlich auch noch das eine oder andere kommen. Das kann man noch nicht so sagen. Es gibt in den USA beileibe nicht so viele Dividendenkürzungen wie hier in Europa. In Europa haben wir inzwischen im Stock 600 etwa 200 Unternehmen gesehen, die ihre Dividende gestrichen haben. Das ist
komplett auf null oder reduziert?
Ja, das ist gestrichen. Das ist brutal viel. Liegt natürlich daran, dass der Stock 600 sehr banken- und finanzlastig ist. Das macht übrigens die Sache für mich schon wieder sehr einfach. Bei den 600 Unternehmen fliegen ganz viele raus, weil Bankaktien gucke ich mir schlichtweg nicht an. Ja, sie interessieren mich nicht. Ja, wie mich einfach. Ich nehme ja die Freiheit und ich sage, es interessiert mich nicht. Wenn mir jemand sagt, haben Sie eine Meinung zu Banco Santander oder Sabadell? Nein, habe ich nicht, weil ich muss mir keine Meinung bilden. Banken fliegen gleich weg, weil ist nicht mein Beuteschema.
Auch nicht Fintech? Gut, von den Fintechs gibt es jetzt noch keinen wirklich an der Börse.
Ja, aber Fintech, natürlich, Fintech. Visa, tolles Fintech. PayPal, super Fintech. Ja, und ansonsten, also ich muss jetzt doch nicht in irgendeine 50-Millionen-Butze machen, die irgendwelche Konsumentenkredite online vertickert. Also kann ich doch eine Visa haben, die haben ein ordentliches Geschäftsmodell und wenn das andere Geschäftsmodell wird, dann fein. Aber der Finanzvisier hat das mal sehr, sehr schön gesagt, ich muss ja nicht reich werden. Ich möchte nur nicht arm sterben. Naja, ja, okay. Und so. Deshalb, ich versuche vor allem erstmal.
Aber reich geworden bist du ja schon. Nur,
ja, genau,
so nur nicht durch die Börse, sondern durch unternehmerisches
Arbeiten. Ob man durch die Börse reich werden kann, das weiß ich nicht. Ich kenne zu wenige Leute, um da eine sinnvolle Aussage treffen zu können. Ja? Es mag den einen.
Kennst du Leute, die rein durch die Börse reich geworden sind, durch ein normales Angestelltengehalt und dann durch erfolgreiches?
Nein. Okay. Nein, ich kenne viele, die es versucht haben.
Okay.
Ja, jetzt gibt es ja wahrscheinlich wieder ganz, ich habe es aber geschafft und kommen wahrscheinlich jetzt Kommentare drunter, ist klar. Gönne ich auch jedem, finde ich toll. Ja, habe ich Respekt vor, aber ich kenne diese Menschen.
Frage ist halt. Immer, was ist reich?
Ich kenne diese Menschen halt nicht. Ja, das ist ja immer, reich definiert ja am besten jeder für sich selber. Ja, genauso wie finanziell frei, finanziell unabhängig und so. Das ist ja eine eigene Definition.
Wie würdest du es definieren?
Ich empfinde mich sowohl als frei, unabhängig und reich, weil das schließt ein, dass ich gewisse monetäre Möglichkeiten habe, aber zu Reichtum oder zu der Freiheit und Unabhängigkeit zählt natürlich auch, dass ich ein Lebensumfeld habe, was sehr schön ist, dass ich eine Frau habe, die ich sehr liebe, dass ich einen Sohn habe, dass unser Sohn gesund ist, dass ich noch die Gnade habe, dass meine Mutter noch lebt, dass ich sie jetzt hoffentlich wieder regelmäßig sehen kann, dass ich auch das Glück habe, mir Zeit nehmen zu können für meine Familie. Das spielt alles da rein. Und also zu sagen,
Reichtum außerhalb des Monetären.
Ja, natürlich, aber das Monetäre ist natürlich für manches eine Grundvoraussetzung. Das ist wie bei Reich Ranitzky, dem das ja zugeschrieben wird. Der sagt, das Geld macht nicht glücklich, aber wenn ich traurig bin, weine ich lieber im Taxi als in der U-Bahn. Da ist was dran. Ja. Nur also zurückzukommen, es geht darum ja nicht arm zu sterben. Ja. Und dann muss man nicht auch bei jedem Ding dabei sein. Ich freue mich dann darüber. Und wenn ich das cool finde, dann ist das so eine Venture-Position, aber das ist doch keine Core-Position. Da bin ich eher der Meinung, also da wird eine Microsoft, eine Johnson & Johnson, eine Nestlé, das mag zwar alles ein bisschen langweilig sein, aber diese Unternehmen sind eben krisenfester. Und Resilienz ist mir da eben viel wichtiger, als jetzt das letzte Quäntchen Performance rauszukitzeln.
Du setzt dich ja also für die Interessen von privaten und institutionellen Anlegern ein, hast du eingangs schon gesagt. Wie siehst du denn das Thema Aktionärsquote oder Aktionärskultur grundsätzlich in Deutschland?
Zu gering, natürlich. Ja. Ja, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist natürlich
vielleicht auch, was man dagegen tun könnte oder dafür tun könnte.
Es wäre schon mal wichtig, dass der Staat es Positive sieht und nicht Geldanlage, insbesondere eigenverantwortliche Geldanlage, bestraft, entweder regulatorisch oder steuerlich. Weil das ist natürlich schon der Fall. Man sieht es am liebsten, wenn der Bürger in Anlageformen geht, die irgendwie komplett durchreguliert sind. Versicherungen, Riester-Rente, also etwas, wo der Staat das Korsett so eng vorgegeben hat, dass eigentlich am Ende kaum noch was zu entscheiden bleibt. Da ist die Regierung meiner Ansicht nach in eine ziemlich unheilige Allianz eingegangen mit der Versicherungslobby. Das muss man ganz offen sagen, die Versicherungslobby, ein bisschen auch die Fondslobby, aber vor allem sind es die Versicherer, die profitieren halt immens davon, dass Geldanlage in Deutschland immer dann toleriert wird vom Staat und auch positiv gesehen wird, steuerlich subventioniert wird, wenn sie irgendwie formalistisch in einen Versicherungsmantel oder so gepackt ist. Dass man dort auch dem Bürger klar macht, hey, es ist gut, wenn du Eigenverantwortung zeigst, es ist toll, wenn du Eigeninitiative ergreifst, das wäre schon wichtig. Ja. Ich habe ja mal die Hoffnung gehabt, dass vielleicht Friedrich Merz da ein bisschen für einen Wandel sorgen könnte, wenn er in der Politik wieder stärker auftritt. Aber
Das Thema ist durch.
Nachdem er sich so pomadig angestellt hat und jeder dieser Vorstöße
und sich auch in Corona-Zeiten null profiliert hat.
Ja, aber ich fand das schon vorher eigentlich immer kontraproduktiv, weil wenn etwas von Friedrich Merz kam, hat man immer gedacht, okay, da spricht jetzt BlackRock, ja, weil er es ja nicht verstanden hat, einfach zu sagen, okay, ich will jetzt in die Politik und ich lasse jetzt die Ämter ruhen. Das hat er viel zu spät gemacht und damit hat er sich diskreditiert. Es war leider schade. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Staat mehr Eigenverantwortung an die Bürger delegiert. In den USA gibt es zum Beispiel diese IRA-Accounts, steuerbegünstigte Konten, auf denen du letztendlich machen kannst, was du willst, solange du kein Geld abziehst vor dem Ruhestand und solange du nicht gewisse Grenzen überschreitest. Also in Frankreich gibt es auch so einen Account. Nee, also. Ja, es gibt tolle Modelle. Das würde ich mir wünschen, dass wir da hinkommen und zumindest also dieser Schwung nach oben, den wir jetzt nach der Corona-Krise gesehen haben, ist natürlich für die Argumentation auch wieder positiv, weil man muss natürlich schon sagen, es kam viel Häme so im März nach dem Motto, haha, das soll jetzt also unsere künftige Rente sein. Ja, genau. Und ja, und natürlich auch von linker Seite immer diese Argumente, ja, das fällt ja und der DAX hat ganz viele Einbrüche gehabt, dass es nicht um den DAX geht, dass diese Einbrüche am Ende aufgeholt wurden. Das ist dann alles egal, da wird mit viel Halbwissen gearbeitet. Das ist natürlich, wo ich versuche, ein bisschen gegen zu argumentieren, auch mit Veranstaltungen, mit sozialen Medien. Ihr macht das ja auch. Wir versuchen das bei der DSW, wir versuchen das an der FOM-Hochschule mit Veranstaltungen. Aber es ist eine sehr, sehr mühsame Geschichte. Mhm.
Aber wenn jetzt das Ziel ist, einfach nicht arm zu sterben, wie du ja eingangs gesagt hast, ist es dann nicht auch okay, wenn die Leute dann einfach aufs Tagesgeldkonto sparen oder ihre Lebensversicherung haben und einfach nur eine hohe Sparquote haben und sagen, ich mache jetzt zwar keine Rendite, aber ich will einfach nur nicht arm sterben.
Ja, aber ich wage zu bezweifeln, dass das funktioniert. Dass man, wenn man nicht arm stirbt, wenn man das Geld aufs Tagesgeldkonto legt. Das, glaube ich, einfach ist ein Problem, weil auf dem Tagesgeldkonto hat man ja den sicheren Verlust. Ja, man weiß, man verliert sicher gegen die Inflation.
Man hat
keine Chance. Ja, momentan ist es die Kaufkraft. Warten wir mal ab, was in puncto Negativzins noch so weitergeht. Also, warum sollen wir nicht auf Konten allgemein Negativzins haben? Momentan ist es immer so die einzelnen Banken machen das bei Neukunden ab 100.000 Euro. Jetzt hier, glaube ich, bei der Berliner Volksbank, da kriegt man jetzt als Kunde auch schon gesagt, also wenn man selbst ein Bestandskunde ist, wäre ganz gut, wenn sie mal ein bisschen weniger Liquidität hätten, weil irgendwann, und es zeigt mir, irgendwann kommt der Negativzins auch dort. Und bei minus 1% ist ja auch nicht Ende. Warum sollen wir nicht flächendeckend Negativzinsen von 3 oder 4% haben? Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist ja völlig, völlig unvorstellbar. Naja, also wenn ich mal so 20 Jahre zurückdenke, was ich auch in der kurzen, oder 25 Jahre, was ich in der kurzen Zeit, die ich an der Uni war, so gelernt habe über Geldpolitik, ja, ich meine, das hätten wir uns doch nicht vorstellen können. Deshalb,
da war der Cap immer so bei Null, ne?
Ja, also, ja, man hat auch immer gesagt, also der Bund-Future kann ja nicht höher steigen als, was waren es, irgendwie 180 Punkte, weil dann ist ja die Rendite von Bundesanleihen wäre dann ja Null und das kann ja nicht sein. Ja, Pustekuchen, wir haben gelernt, dass das sehr, sehr wohl ist. Es kann auch noch viel negativer werden. Muss es wahrscheinlich auch, weil wie sollen sonst die Staaten diese Schulden in irgendeiner Form refinanzieren. Das Ganze dann gekoppelt mit einer Inflation, also ich weiß nicht, ob Tagesgeld da so sinnvoll ist. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass sich Leute ums Investieren kümmern sollten, weil Sachwerte, unternehmerische Sachwerte, das sind nun mal Aktien, sind eine der wenigen Möglichkeiten, wie man mit überschaubarem Aufwand und auch mit kleinem Geld schon da etwas gegen machen kann. Es ist halt auch nicht jeder in der Lage, sich eine Immobilie zu kaufen oder es will nicht jeder physisches Gold haben. Und deswegen ist natürlich die Beteiligung an der Volkswirtschaft, auch eben an Unternehmen, die da resilient sind, ein ganz wichtiges Argument, um eben nicht arm zu sterben. Und es ist ja wirklich nicht viel Aufwand, wie wir ja auch in euren Videos immer sehen. Depot aufmachen, günstig ETF und nicht die Zeit verdatteln. Ich meine, ich finde das toll, dass sich viele sehr engagieren und sich in YouTube-Sendungen und in Facebook-Gruppen austauschen über einzelne Aktien und sowas. Aber das kann man machen, muss man aber nicht, sondern man kann einfach auch in so einem Portfolio-ETF, gibt es ja auch mit relativ günstigen Gebühren, man kann für 0,30, 0,40, maximal 0,50 eine komplette Vermögensverwaltung in dem ETF haben. Man kann sich das für 0,20 selbst zusammenstricken mit einem Arbeitsaufwand von einer Stunde pro Jahr.
Was auch schon sehr revolutionär ist. Ne? Ja. Also ich meine, als du angefangen hast an der Börse in den 2000er Jahren, war sowas ja noch nicht so einfach möglich, ne? Dass du mit einem ETF 1300 Aktien abbilden kannst.
Naja, das ist, es gab damals, war es noch nicht flächendeckend. Es gab damals keine ETFs, aber es gab damals Zertifikate und jetzt lach so. Also ich meine, es gab seit Anfang der 90er Jahre die Möglichkeit, mit Zertifikaten den DAX zu handeln. Und zwar den DAX in einer Form, wie du ihn heute gar nicht mehr kriegst. Nämlich den DAX inklusive reinvestierter Bruttodividenden. Du hast ja auch beim ETF eben nicht, sondern du musst auf die Dividendenanteile Steuern zahlen oder du hast die Vorabpauschale. Also so schlecht war das alles nicht. Ja, es gab natürlich bei Zertifikaten viel Schund. Es gab am Ende, kurz vor Lehman, auch richtig viel Dreck. Aber dann, sagen wir mal ganz offen, die ETF-Branche gibt sich ja sehr, sehr viel Mühe, die Fehler, die wir damals im Zertifikatebereich gemacht haben, nach Kräften zu wiederholen. Das ganze Ding immer weiter aufzuladen, immer komplexer zu werden, Kostenfaktoren zu vertuschen und natürlich immer mehr storygetriebene Produkte zu bringen. Was weiß ich, E-Gaming hier und Cloud Computing da, wo du am Ende sagst, also wenn das interessante Nischen sind, dann braucht man da so viel Know-how, dann kann man besser einen richtig fokussierten, aktiv gemanagten Fonds haben von einem mutigen Manager. Dann brauche ich aber keinen ETF, weil beim aktiv gemanagten Fonds, der dann wirklich frei ist, zahle ich dann meinetwegen 1,2, nachdem ich mir einen Kickback geholt habe. Da brauche ich nicht 0,9 in einen starren ETF zu machen, wo dann irgendwie draufsteht Gaming und da sind dann am Ende ja die üblichen Verdächtigen drin und dann natürlich eine Tencent, weil sie auch Gaming haben oder ich habe einen Blockchain-ETF und da ist eine IBM drin. Ja, ist natürlich ein wichtiger Blockchain-Wert, aber ist halt nicht handelbar und da muss ich sagen, nein, das braucht man nicht und wenn ich mir das alles so anschaue, sehe ich, oder gibt man sich viel, viel Mühe, auch bei der Handelbarkeit, haben wir gesehen, also was High Yield und so angeht, da gibt man sich viel Mühe, die Zertifikate Fehler zu wiederholen, weil ein Problem bei Zertifikaten war auch, dass sie damals eine Liquiditätsillusion gegeben haben. Wir hatten zum Beispiel eine ganze Reihe auch von Hedgefonds-Zertifikaten. Hedgefonds sind per se illiquide, folglich nur weil ich eine Hülle drüber mache, die liquide quotiert wird, gar nicht gehandelt, sondern quotiert durch Market Maker, muss ich ja auch nicht sagen, ja, ist ja deswegen der Hedgefonds nicht plötzlich liquide. Und die Liquiditätsillusion haben wir ja bei High Yield Bonds jetzt auch gesehen. Wer damals verkaufen musste im März bei so einem Fonds, hatte echt nicht viel Freude, sondern hat
wie läuft das dann ab? Also du kannst es dann einfach, du kannst deine Anteile nicht verkaufen einfach.
Doch, du kannst sie verkaufen. Du kriegst natürlich, hast du einen Preis bekommen, aber der Preis liegt halt deutlich unter dem Wert, der durch den Index vorgegeben war. Ja, weil du da keine Liquidität hattest. Und das sind alle, also da ist für mich so ein bisschen it's all coming back.
Okay. So zusammenfassend, was würdest du so der ETF-Branche vorwerfen, was so die Probleme sind oder wo man als Anleger vielleicht darauf achten sollte, dass man da nicht irgendwie in so ein alte Fehler wiederholt?
Keep it simple, stupid. Ja, die meisten Innovationen oder die meisten Produkte, die von der Finanzindustrie als Innovation angepriesen werden, sind keine Innovationen, sondern sind einfach Tricksereien, um wieder was zu erzählen, um eine neue Story zu haben und um ein bisschen mehr Gebühren abzuholen. Weil es ist natürlich auch nicht besonders spannend. Ja, ich meine, guck dir das aus der Sicht von BlackRock an. Die kommen ursprünglich mal aus dem aktiven Fondsgeschäft. Ja, im aktiven Fondsgeschäft hast du 1,2, 1,5, 1,8% gehabt. Gut, du hast ein bisschen was abgegeben an den Vertrieb. Betrieb, aber trotzdem, du hast Marge drauf gehabt, ja. Jetzt musst du hier, siehst du plötzlich, dass die aktiven Fonds dir um die Ohren gehauen werden, gerade die volumenstarken, weil die Leute lieber ETFs kaufen mit 10 oder 20 Basispunkten. Das ist eine miese Situation. So, da hast du zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, da ist BlackRock großartig, immer weiter deine Plattform zu verbessern, sodass du einfach diese Skaleneffekte nutzen kannst. Ja, du kannst immer günstiger produzieren, machen aber dummerweise auch andere. Und der Wettbewerb ist brutal, man zerschießt sich die Margen. Das andere ist, du musst halt immer wieder Produkte daneben hängen, die dir genauso wenig Aufwand machen, wo du aber ein Argument hast, dass du sie eben nicht im Wettbewerb hast, sondern du kannst sie mit 0,50 oder 0,60 anbieten. Da sollte man als Anleger vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle Themenprodukte, alle Strategieprodukte Mist sind, aber man kann auch diese Produkte einfach mal 2-3 Jahre erstmal laufen lassen, mal gucken, wie bewährt sich denn so eine Strategie in freier Wildbahn. Ähnlich wie bei den Faktoren, wo man ja auch zum Beispiel gesehen hat, Low Volatility, das hat sich durchaus bewährt, ja, nicht nur in der akademischen Welt, sondern auch tatsächlich am Markt kann man machen, aber man muss nicht überall sofort dabei sein und vor allem nicht zu jedem Preis.
Okay, jetzt wollte ich abschließen mit dir, du hast ja eingangs gesagt, dass du dich als passiver Investor verstehst, ja? Und auch im Vorgespräch haben wir mal darüber gesprochen, dass du häufig mal auf dem Podium warst mit Gerd Kommer und dass man dir dann häufig oder dich häufig darauf anspricht, oh, Gerd Kommer hat irgendwas gegen Dividenden gesagt und so, jetzt musst du reagieren. Im Endeffekt seid ihr aber sehr streamlined, was eure Überzeugung angeht, nur ja, bei 2-3 kleinen, ja, Unterschieden. Wie stehst du so zum Thema klassisches passives Investieren nach Gerd Kommer?
Finde ich immer geil, wenn man irgendwas sagt. Den Fonds kann man nicht kaufen. Der Komma hat geschrieben das. Und da denke ich mir, mein Gott, der arme Gerd, der muss als Kronzeuge für alles und jeden herhalten, ja. Das ist, also ich meine, da wird jemand auf so einen Sockel gehoben als Papst und alles, was er sagt, soll dann plötzlich Ex-Kathedra sein. Und dabei ist er ja ein extrem humorvoller Mensch und das wird ihm irgendwie leider nicht gerecht. Ich bezweifle, dass es passives Investieren gibt. Ich mag auch dieses Thema aktiv versus passiv, Dividende versus Groß, Value versus Wachstum. Das sind für mich, das sind so religiöse Themen. Das ist so wie katholisch gegen protestantisch. Das bringt alles nichts. Aktiv versus passiv ist allein eine Frage der Definition. Also wirklich passiv kann ja gar nicht gehen, weil ich muss ja eine Grundsatzentscheidung treffen. Was ist denn, wie gewichtig denn dieses angeblich passive Portfolio? Gewichtig das nach Bruttoinlandsprodukt, gewichtig nach Marktkapitalisierung, gewichtig vielleicht nach Umsätzen? So, dann habe ich bei den Fonds wieder das Thema. Wie gewichtig denn meinen Fonds nach Größe? Ja, es ist doch eine Strategie, es ist so eine aktive Entscheidung. Ich kaufe die Werte, die am größten sind. Ne? Und sich für einen S&P-Index zu entscheiden, ist eine aktive Entscheidung für eine Investmentstrategie, die auf Maximum setzt. Zu sagen, ich kaufe einen S&P-ETF, Equal Weight, gibt es einen ETF von der Deutschen Bank, ist eine aktive Entscheidung, weil ich sage, ich setze auf den Faktor Equal Weight. Also mir ist das zu viel einfach Schattenboxen. Da hat niemand was davon. Das ist so eine intellektuelle Masturbation. Das bringt am Ende keine Rendite. Entscheidend ist, dass ich eine Strategie für mich habe, die soll ich am besten aufschreiben. Ich investiere in das und das. Das sollte rational sein. Das sollte nicht, oh, ich finde das jetzt ganz schön und damit mache ich jetzt...
Ich glaube an Tesla.
Ich glaube an Tesla, kann ich machen. Aber wie gesagt, das sollte man dann nicht mit allem Geld machen, sondern mit einer kleinen Strategie kann man das machen. Aber ich sollte eine klare Vorgabe machen. Und dann ist es, das sollte ich in regelmäßigen Abständen prüfen. Anhand nachvollziehbarer Kriterien. Und ich sage, oh, ich gucke in einem Vierteljahr mal, ob mir das wieder gefällt. So, dann muss ich sagen, okay, also bleibe ich bei diesem zum Beispiel Low-Vola-ETF, dann kann ich sagen, okay, ich nehme das jetzt mal und ich nehme das in einem Jahr wieder vor. Und dann muss ich mir ein Kriterium definieren, was erwarte ich von diesem Low-Vola-ETF innerhalb eines Jahres. Ja, dann kann ich mir ein absolutes Ziel machen, ich kann mir ein relatives Ziel machen, dann kann ich also rebalancen unter Umständen. Ich kann sagen, also wenn der einen großen Abstand nach unten hat vom MSCI, dann heißt das für mich, definiere ich dann so, dass es sich nicht bewährt hat. gerade in einer schlechten Marktphase zum Beispiel. Wenn es insgesamt runtergeht und der verliert mehr, hat sich nicht bewährt, dann schmeiße ich es raus. Solche Vorgaben, das ist doch am Ende viel wichtiger, das konkret herunterzubrechen und vor allen Dingen auch anzufangen, als diese akademische Diskussion zu führen, um aktiv versus passiv. Das war vielleicht ein schönes Ding, um Leute mal aus der Fondswelt rauszukriegen. Das ist immer so ein schönes Medienthema. So kann man gegen die Fonds schießen. Aber es ist auch nicht so. Bei aktiv gemanagten Fonds sitzen jetzt auch nicht nur Dödeln und auch nicht jeder, der in der Bank arbeitet, ist ein gieriger Provisionsstricher. Und es ist auch nicht jedes Fintech und jeder Robo-Advisor so eine Art Robin Hood. Ganz im Gegenteil. Also warum ich bei einem Robo-Advisor, der in der ersten Krise jetzt schon gezeigt hat, dass er außer Kapital akquirieren nicht so wirklich viel drauf hat, fast genauso viel zahlen soll wie in der Vermögensverwaltung von Jens Erhardt, der seit 40 Jahren am Markt ist, ist für mich persönlich nicht transparent, nur weil ETF draufsteht und eine schicke App ist. Also einfach mal aufhören mit diesen Diskussionen, sondern wenn man sagt, es gibt viele Vorteile, mit dem ETF zu arbeiten, Diversifikation mit einer WKN, das kann jeder. Und dann gucken, wie kriege ich das für mich selber passend. Da rein die Energie stecken und nicht in irgendwelche Glaubenskriege. Die bringen nur den Produzenten was, die bringen nur den Medien was, die bringen aber nicht euch als Anleger was. Hm,
ja. Na, ich finde das wichtig, so ein breites Themenspektrum mal zu zeigen und zu sagen, all diese Möglichkeiten gibt es. Und ich meine, so der gemeinsame Kern ist vor allem dieses regelbasierte Investieren. Ne? Also ob ich mir jetzt sage, meine Regeln sind, ich baue mir ein ETF-Portfolio zusammen und das ziehe ich jetzt eiskalt durch, was du ja auch als Ratschlag gegeben hast für unsere 10.000 Euro, außer 500, die dann quasi als Lehrgeld oder mit denen du in Einzelaktien gehst. Und auf der anderen Seite Leute, die deutlich aktiver sind, so wie du zum Beispiel, die halt auf hohem Level sich Kennzahlen anschauen und dann Investmententscheidungen treffen und sich dann ein eigenes Portfolio bauen mit 100 Titel drin.
Können wir auch mit 30 machen. Entscheidend ist halt wirklich regelbasiert. Und regelbasiert muss jetzt nicht heißen, dass man immer eine Software laufen lässt oder einen Screener oder sowas. Ja, sondern es heißt, dass man sich für jede Position, die man im Portfolio hat, einen Investment Case am besten aufgeschrieben hat, ja, und auch mit ein paar Milestones, anhand derer man diesen Investment Case überprüfen kann. Und es macht die Sache einfacher, effizienter und eindeutiger, wenn das nicht ist, naja, es ist so, die Story Schön, gefällt mir wohl. Weiterhin und oh, die sind ja ganz gut.
Sondern und im wenn Facebook
man,
sagen die
wenn
Leute.
Man, ja, wenn man, ja, und im Facebook sagen die Leute, sondern wenn man knallharte Kriterien hat, das kann ja Nutzerwachstum sein, Cashflow ist ein gutes Kriterium, Dividende ist ein sehr einfaches Kriterium, weil es sehr, sehr viel, es summiert halt sehr viel. Ne? Dividende ist das, was am Ende dann rauskommt und an der Dividende kann man nichts mehr rumsteuern. Sie wird gezahlt oder sie wird nicht gezahlt und da bin ich halt dann auch wieder komplett bei Luis Passos. Ne? Nur Bares ist Wahres dann am Ende.
Okay, ja, cool.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.